Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Indien gilt mit einer Bevölkerung von etwa 1,4 Milliarden Menschen als Asiens zweiter Gigant neben China. Das Land verzeichne hohe Wachstumsraten und sei in die Gruppe der größten Volkswirtschaften vorgestoßen, jubeln Vertreter der Wirtschaft. Doch wie steht es um die Menschenrechte in dem Subkontinent, der sich gerne selbst als größte Demokratie der Welt bezeichnet? Darüber und über die Arbeit der Kirche in Indien spreche ich heute mit Pater Klaus Vetröder, dem Missionsprokurator und Leiter der Jesuitenmission in Deutschland und Österreich. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank und auch einen guten Morgen.
Ja, frohes neues Jahr kann man noch wünschen. Wir sind ja gerade erst am Beginn und leider hat es schon schlechte Neuigkeiten gegeben. Kirche in Not hat von Projektpartnern aus Indien Berichte erhalten, wonach extremistische Hindu-Gruppen an den Weihnachtstagen gezielt gegen Christen und christliche Einrichtungen vorgegangen sind. Was wissen Sie über Ihre Verbindungsleute in Indien über diese Vorfälle?
Also wir haben jetzt keine konkreten Vorfälle berichtet bekommen von unseren Projektpartnern in Indien. Das sind ja vor allem Jesuiten und manche Diözesen und Ordensgemeinschaften. Aber das passt ja gut in das Bild der letzten, sagen wir mal, 8 Jahre der Modi-Regierung, nicht? Wo der, möchte den Bischof Theodore Mascarenhas zitieren, der gesagt hat, das Klima wird rauer und die Übergriffe werden mehr und zahlreicher.
Sie haben es schon erwähnt, das Ganze hängt damit zusammen, dass seit 2014 die BJP, die hindu-nationalistische Bharatiya Janata-Partei, unter Premierminister Narendra Modi regiert. Ihm wird immer vorgeworfen, aus dem säkularen Indien einen Hindu-Staat machen zu wollen. Wie genau hat sich denn das Land in den letzten 7-8 Jahren verändert?
Ja, also in Bezug auf die, sagen wir, Religionsfreiheit muss man sagen, dass durch die Regierung der BJP sozusagen die Übergriffe ein Stück weit legitimiert werden, im Sinne, dass sie nicht verfolgt werden. Also die Hälfte aller Übergriffe auf Christen und Kirchen seit der Unabhängigkeit sind eben in dieser letzten 8 Jahren geschehen. Ne? Das ist klar. Ich meine, wenn sozusagen eine Rückendeckung von oben passiert, dann wird der Dorfpolizist diese Dinge eben nicht so verfolgen, wie wenn er sie verfolgen würde, wenn er Druck bekäme. Nicht? Also sagen wir so, das Klima ist rauer geworden, die Hasskampagnen sind gefährlicher geworden, ne? Und die Facebook-Aufrufe zu gewalttätigen Übergriffen sind zahlreicher geworden und das macht vielen Christen Angst. Es herrscht sozusagen ein Klima der Angst in der Zeit, BJP, das die Regierung übernommen hat.
Fragen wir mal umgekehrt, warum haben denn Modi und seine Partei einen so großen Rückhalt in der Bevölkerung?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich denke, die Wahlen hat er gewonnen, eben auch deswegen, weil die Opposition so schwach ist, die Kongresspartei, die Korruptionsfälle hatte, keine guten Kandidaten hatte. Also wir springen hier von der nationalen Ebene. Ne? Und Modi ist so der Populist und der starke Mann, der es vom Tellerwäscher oder vom Teeverkäufer zum Wächter der Nation gebracht hat. Also ich glaube, er hat vor allem den Rückhalt der Bevölkerung, weil er so eine, ich sag mal, eine chauvinistische Politik fährt, also Nation, Land und Religion und vor allem gegen die muslimischen Nachbarn. Also die letzten Wahlen hat er sicher gewonnen, weil es gab damals die Konflikte mit Pakistan. Und da hat er sich als der starke Retter aufgespielt. Während, wenn man auf die Bundesebene geht, ja, auf die verschiedenen Bundesländer, da ist die BJP nicht überall in der Regierung, sondern oftmals auch, wo eine gute Opposition ist, die andere Partei, ja, oder zumindest regiert, kann sie nicht alleine regieren.
Nun sagt die BJP ja, nur ein Hindu sei ein echter Inder. Und dementsprechend will man das Land sozusagen in einen reinen Hindu-Staat machen. Wie sehen denn solche Maßnahmen der Hinduisierung aus?
Ich hole mal ganz kurz aus. Ne? Es gibt sozusagen eine Out-of-India-Theorie, ne? Dass die Hindus schon immer in Indien gewesen sind. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die, sagen wir mal, gerade die brahmanische Bevölkerung ist aber auch eine indo-arische Einwanderung aus Asien, von dem Schwarzen Meergebiet. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt, weil es dann sozusagen diese Hindutva-Bewegung, die ja Hindutva-Bewegung ist so eine, wie soll man sagen, also die Indien den Hindus-Bewegung eben die Legitimierung gibt. Ne? Und diese Bewegung, die ja noch vor der BJP war, hat eben diesen Dreiklang eben Nation, Land und Religion, wobei der Hinduismus für mich in vielen Bereichen eher auch eine kulturelle Aspekte hat. Ne? Mhm. Und diese Bewegung, die sogenannte RSS, das ist ja der, ich sag mal, der ein bisschen provozierend gesprochen, die SA der Regierung, die eben die Mobilisierungen macht, die im Bereich von Kultur, Ökonomie, politischen, alle Aspekte umfasst, die sehr hierarchisch organisiert ist und die diese Ideologie versucht umzusetzen. Und die wird, sagen wir mal, legitimiert oder auch unterstützt eben von der BJP-Partei. Ne? Vielleicht dann noch ein ganz interessanter Aspekt, das grundlegende Buch Hindutva, wer ist ein Hindu, kam 1923 raus. Ja? Das ist also ungefähr vor 100 Jahren. Und man erwartet im nächsten Jahr, also 2023, noch eine Intensivierung dieser Bewegung mit den entsprechenden Konsequenzen, wahrscheinlich Übergriffen.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, es wird unter anderem auch das Internet genutzt, um Minderheiten unter Druck zu setzen. Das kennen wir ja auch insbesondere aus China. Haben Sie da ein Beispiel für?
Na, ich weiß, dass diese Hindutva-Bewegung in Indien sehr in diesen digitalen Medien verankert ist und in den sozialen Medien. So ein richtiges, aber ich glaube nicht, dass Indien vergleichbar wie China, ich war auch öfter schon in China. In China ist ja der Überwachungsstaat perfekt. Also der chinesische Staat weiß immer genau, wer wann wo ist und was er macht. Ja, das habe ich jetzt in Indien so nicht den Eindruck, ne, dass diese Art von Überwachung überhaupt möglich ist. Aber es gibt eben diese Kampagnen, diese Hetzkampagnen über die sozialen Medien. Ne?
Fritz Kreisler spielt Fritz Kreisler hier heute bei Weltkirche aktuell. Wir hörten das berühmte Liebeslied in einer Aufnahme aus dem Jahr 1938. Am Piano begleitete Franz Rupp. Thematisch blicken wir heute nach Indien. Das United Christian Forum hat gerade Daten veröffentlicht, nach denen das Jahr 2021 mit 486 dokumentierten Vorfällen das gewalttätigste Jahr für die christliche Minderheit in der Geschichte des Landes war. Über diese besorgniserregende Entwicklung, aber auch über die hoffnungsvolle Arbeit der Kirche, spreche ich heute mit Pater Klaus Vetröder, Leiter der Jesuitenmission in Deutschland und Österreich. Und da, Herr Pater, haben wir vor der Pause bereits über den hindu-nationalistischen Kurs der Regierung Modi gesprochen und auch über die damit verbundenen Nachteile für Minderheiten. Jetzt würde mich interessieren, ob denn davon auch die katholische Kirche als Institution betroffen ist.
Ja, aber ich würde mal sagen, zusammen mit allen anderen Minderheiten. Ja, ich meine, die Kirche, die Christen in Indien sind ja ungefähr so 2,3-2,4% und sind in dem Sinn jetzt die Gefahr, die von den Christen oder von den Kirchen ausgeht, spielt sich vor allem in der Angst vor der Missionierung ab. Nicht? Andere Minderheiten, zum Beispiel wie Menschenrechtsgruppen oder Gruppen, die Indigenen verteidigen oder die Dalits oder die große Minderheit der Muslime, sind natürlich auch im Fokus der Regierung, das muss man schon sagen. Nicht? Und das jüngste Beispiel, sagen wir mal, wo staatlicherseits sozusagen diese Gruppen behindert werden, ist jetzt bei der ausländischen Unterstützung. Ja? Also viele kleine NGOs, Kirchen, Ordensgemeinschaften, Diözesen, ich meine, das kennen Sie auch von der Kirche in Not, werden ja von außen unterstützt. Da wurde im letzten Jahr wurden alle Konten sozusagen zugemacht. Man konnte keine ausländischen Überweisungen mehr empfangen, musste das wieder beantragen. Und vielen Gruppen ist das, konnten das nicht mehr, konnten nicht mehr die Nachweise, das ist ein hoher Verwaltungsaufwand. Und wir müssen jetzt alle auf ein einziges Konto in Delhi überweisen. Und das wird dann sehr kontrolliert. Ne? Also das ist so ein Beispiel, wo man also die Kirche oder auch andere Gruppen dann also gängelt und stark überwacht.
Also die Hindu-Nationalisten, die haben Angst vor Missionierung, vor der Evangelisierungsarbeit, dass Menschen vielleicht den Hinduismus verlassen. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe, warum die Kirche nicht wohl gelitten ist. Und dazu zählt der Fall des Jesuitenpaters Stan Swamy. Der hat in Indien, aber sogar weltweit für Aufsehen gesorgt und er wird Sie als Mitbruder sicherlich besonders berührt haben. Und auch Kirche in Not hat sich ja für seine Freilassung aus dem Gefängnis eingesetzt. Können Sie uns, unseren Hörern, den Fall kurz schildern?
Ja, also Stan Swamy, der vor allem in Jharkhand gewirkt hat, der war ein Verteidiger der Menschenrechte von Anfang an, also vor allem für die Dalits und für die indigenen Gruppen. Ne? Und war von daher immer schon, sagen wir mal, in Konflikt mit den politischen oder ja mit dem Establishment in diesen Gegenden. Ne? Und er wurde dann verhaftet mit einem Vorwurf, das ist absurd, dass er Maoist sei. Wobei man sagen muss, Maoisten werden in Indien alle die bezeichnet, die für die Unabhängigkeit ihres Bundesstaates und so weiter kämpfen oder gegen die Regierung. Das sind alles Maoisten in Indien. Und er wurde da verhaftet und dann, er war ja schon 84, hatte Parkinson, dann bekam er auch noch Covid im Gefängnis und ja, wurde nicht einmal in ein Krankenhaus, dann ganz am Ende dann erst freigelassen. Und der Vorwurf, und ich sage, es ging sehr stark in die Richtung, dass er eben bestimmte Gruppen unterstützt hat, Menschenrechtsgruppen, die sich für die Rechte der Dalits und der Indigenen eingesetzt haben. Nicht? Und offen, ich habe das gar nicht so richtig, vorher ihn gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich kannte ihn schon, aber ich wusste nicht, dass er so einen Einfluss hatte. Und ich glaube, da sollte einfach auch ein Stück weit ein Exempel statuiert werden, nicht? Dass man sagt, okay, wenn man so an so einen Mann rangeht, dann können die anderen, die sich dafür einsetzen, seid vorsichtig, was ihr dann macht.
Mhm. Bleiben wir mal wieder beim aktuellen Geschehen. Papst Franziskus hat Ende Oktober den indischen Premier Modi im Vatikan empfangen und dieser hat ihn dann zu einem Besuch in Indien eingeladen. Glauben Sie, dass eine solche Papstvisite in der derzeitigen Situation hilfreich wäre?
Das ist eine schwierige Frage, weil also Papst Franziskus ist ja ein Mann, der auch klare Kante zeigt und klar aussagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er den Modi auch gesagt hat, was er denkt und nicht nur diplomatische Reden geschwungen hat. In Indien ist es wahrscheinlich schwierig, ein solcher Besuch, weil er doch die sozusagen nochmal die grundlegenden Konflikte des Hindu-Fundamentalismus mal anfachen könnte. Also ich wäre da sehr vorsichtig, nicht? Und das müsste man sehr, sehr gut vorbereiten. Ansonsten glaube ich, dass ein Papstbesuch immer gut ist. Nicht? Wenn man mal an die Papstbesuche in Kuba denkt, wo dann sag mal, der kubanische Staat sich auch wieder stärker geöffnet hat für die Kirche und es dann auch gewisse Freiheiten wieder gab, kann ich mir vorstellen. Aber sowas müsste man sicherlich gut überlegen, ob das Sinn macht. Nicht? Und dass man nicht noch sozusagen durch so einen Besuch und durch so eine Inszenierung eines Besuches dann noch einmal die Hindu-Fundamentalisten auf den Plan ruft.
Jetzt haben Sie gerade schon von den Repressalien gegenüber der Kirche gesprochen. Was kann man denn vor diesem Hintergrund als Kirche überhaupt tun? Wo setzt die katholische Kirche in Indien oder speziell die Jesuiten, wo setzen sie ihre Schwerpunkte?
Naja, ein großer Schwerpunkt ist natürlich die Bildungsarbeit. Ja. Man muss überlegen, es gibt in Indien glaube, so ungefähr 55.000 katholische Bildungseinrichtungen mit über 50 Millionen Schüler und Studenten, also von Colleges, inzwischen auch Universitäten bis hin zum Kindergarten. Das ist sicher ein Punkt, wo die Kirche ein Stück weit ansetzt, eben in der Ausbildung, wo man auch sagen müssen, dass man sagen kann, dass die auch wirklich Hindus, die überzeugt sind vom Hinduismus, um eine gute Ausbildung für ihre Kinder zu bekommen, diese dort auch hinschicken. Ja. Und das ist sicher ein Ansatz. Natürlich auch die ganze Pfarrarbeit, also die Betreuung der Christen, der Katholiken. Nicht? Dann würde ich natürlich auch sagen, die Jesuiten haben gerade sehr viele Menschenrechtszentren, wo wir versuchen, die Rechte der Dalits auch zu verteidigen. Ausbildungszentren für die Armen, also Empowerment für Frauen zum Beispiel in den Dörfern. Das Feld ist immer noch sehr groß. Ne? Es ist jetzt noch nicht so eingeschränkt, dass man sagen kann, wie in anderen Ländern, ich dürfte jetzt keine pastorale Arbeit mehr machen, das geht schon alles. Aber eben immer unter dem, ich würde sagen, mit einer gewissen Angst und Befürchtung, ne, dass da immer irgendwas passieren kann. Ne?
Mhm. Ja, Indien ist ein riesiges Land und Sie haben eben schon gesagt, nicht überall ist die BJP die allein herrschende Macht. Es gibt natürlich auch regionale Unterschiede, es gibt ethnische Unterschiede und da wollen wir jetzt mal in den Nordosten des Landes blicken, denn den haben Sie, es ist noch gar nicht so lange her, besucht. Das ist die sogenannte Region Nagaland, die da im Nordosten an Burma grenzt. Was macht diese Region so besonders?
Erstmal würde ich sagen, persönlich reise ich immer sehr gerne in den Nordosten Indiens. Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Leute dort, das macht mir immer viel Freude und die Jesuiten dort zu begegnen. Also zum einen sind ja die Bundesstaaten wie Mizoram oder wie Nagaland sehr christlich geprägt. Ne? Das kommt noch von der englischen Vorherrschaft, die dort missioniert haben. Es gibt also viele Baptisten und Presbyterianer. Ne? Und das ist mal das Besondere dort, dass zum Beispiel Mizoram 90% Christen hat und auch Nagaland. Ne?
Also sind die denn kürzlich erst dann missioniert worden? Es sind doch auch viele Menschen aus den indigenen Völkern, wenn ich recht informiert bin.
Aber das war alles mit der englischen Kolonialherrschaft. Um 1850 kamen eben mit den Engländern eben auch die protestantischen Missionare dorthin und haben dort unter den Indigenen missioniert. Ne? Und die sind schon seit über 100 Jahren Christen dort. Und die Jesuiten die Katholiken kamen erst viel später, ne? vor 80 Jahren, also vor allem die Jesuiten und die Don Bosco, die dort also vor allem Erziehung gemacht haben, Schulen aufgebaut haben, Berufsschulen und so weiter. Ne? Und die Jesuiten haben jetzt, wie Sie das angesprochen haben, in Nagaland praktisch einen Bundesstaat genommen und dort Institutionen aufgebaut, also im katholischen Bereich, nicht? Also Pfarreien, Schulen, Colleges. Nicht? Und das haben wir jetzt 50 Jahre gefeiert, also die 50 Jahre, und haben uns ein Stück weit auch verabschiedet von dort, weil das läuft gut, das haben wir an die Diözesen übergeben und wir gehen jetzt weiter und vor allem in Arunachal Pradesh, das ist ein weiterer Bundesstaat, der an dem Himalaya grenzt, um dort unsere Arbeit fortzusetzen. Also es war ein großer, ich empfinde das als einen Erfolg der Arbeit, die wir dort geleistet haben und die Jesuiten sind dort auch sehr beliebt, kann man so sagen.
Ja. Nach dem Liebesleid die Liebesfreud, es spielte wieder Fritz Kreisler höchst selbst die Violine in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1938. Ja, der Wiener Fritz Kreisler, Sohn eines jüdischen Arztes und einer katholischen Mutter, starb vor 60 Jahren am 29. Januar 1962 in New York. Und seine Vaterstadt Wien wird die 60. Wiederkehr seines Todesjahres gebührend würdigen. Glanzvoller Höhepunkt und Abschluss des renommierten Fritz-Kreisler-Wettbewerbs wird dann im September ein Konzert mit dem ORF-Radiosymphonieorchester unter der Leitung von Marin Alsop im großen Musikvereinssaal in Wien sein. Das nur zur Info an alle Freunde guter Musik. Weit weniger freudig in die Zukunft blicken dürfte die christliche Minderheit Indiens. Über Ihre Lage spreche ich heute mit Pater Klaus Vetröder, dem Leiter der Jesuitenmission in Deutschland und Österreich. Und da, Herr Pater, haben Sie eben gesagt, dass es im Nordosten Indiens Gebiete mit einer christlichen Mehrheit sogar gibt, weil das Christentum geschichtlich bedingt großen Anklang bei den indigenen Völkern gefunden hat. Was macht denn das Christentum für die Dalits, die sogenannten Unberührbaren, so attraktiv? Liegt das nur an deren geringer sozialer Stellung?
Ja, das wird, also insgesamt gibt es ja 16% Dalits in Indien. Das sind ja fast 200 Millionen Menschen, die ja praktisch als Sklaven behandelt werden. Nicht? Wie gesagt, wie Sie gesagt haben, als Unberührbare im Wortsinne. Ne? Und ich glaube, viele der Dalits haben natürlich im Christentum ein Stück auch eine Befreiung gesehen, eine Wertschätzung. Weil wir sagen ja, also alle Menschen sind in Christus gleich. Es gibt keinen Unterschied zwischen Sklaven und Herren und so weiter. Ne? Das haben die natürlich gesehen. Aber jetzt muss man natürlich auch zugeben, dass es auch innerhalb der Kirche, selbst innerhalb des Ordens, sagen wir, die Überwindung des Kastensystems schwierig ist. Nicht? Also es gibt auch manche Gemeinden, da gibt es zwei verschiedene Leichenkarren oder die Dalits dürfen nur dort sitzen und so weiter. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Aber man muss sagen, dass sozusagen dieses Kastenwesen ja so tief in den Menschen drinsteckt, ja, dass man mal sagen, ist es nicht nur Religion, sondern ist auch eine Kultur. Ne? Und ich glaube, dass das eine unserer Hauptarbeiten ist, sozusagen für die Rechte der Dalits auch einzutreten. Ne? Es gibt ja dieses, sobald ein Dalit übertritt zum Christentum, verliert er bestimmte Rechte. Ne? Also Dalits haben zum Beispiel Privilegien in Colleges oder bei der Beziehung von billigeren Lebensmitteln. Das verlieren die. Ne? Und da sind wir dabei, also bis zum höchsten Bundesverfassungsgericht dort das einzuklagen, dass die das auch weiterhin haben, auch als Christen.
Sie haben ja dort erfolgreich gewirkt, wie Sie gerade sagten. Welche Anforderungen an einen Menschen und vor allen Dingen auch an einen Priester sind denn da gefragt im Zusammenleben mit diesen indigenen Volksgruppen? Wie muss man sich das vorstellen?
Ach, ich finde, also was ich so mitbekomme jetzt so auch in Arunachal Pradesh, ich sag mal, man muss da langsam reingehen in diese verschiedenen indigenen Gruppen. Es gibt ja unheimlich verschiedene indigene Völker und es gibt sehr, jeder hat ihre eigene Sprache. Also zum Beispiel, ich sage mal, wie wir das gemacht haben in Arunachal Pradesh. Da gibt es zwei junge Jesiten, die gehen in ein Dorf. Die leben erstmal dort mit, ja, machen gar nichts und dann machen sie vielleicht mal so ein kleines Schule auf mit zwei Klassen, dann kommen die Leute, sagen, hier könnt ihr die nicht unterrichten. Ja, doch, da brauchen wir doch zwei, drei Klassenräume mehr, dann bauen wir zwei, drei Klassenräume mehr auf, ja. Dann sagen sie, können wir nicht auch ein kleines Gebetshaus bauen, ja, nach und nach. Also so in dem Sinne, dass man die Leute ernst nimmt, sage ich mal, in gewissem Sinne, und halt mit ihnen geht, ja, mit ihnen lebt, auch die Lebensbedingungen teilt, die ja gerade da in diesen Bergen sehr einfach sind, ja, also kein Wasser, kein Strom etc. Und man muss, was wir auch machen, immer die Sprache lernen, ja, und das ist schon mal ein hoher Investment, ne, dass man sagt, das ist, weil es ja zum Beispiel komplizierte Sprachen sind und dann, also das ist so die Art und Weise, wie wir versuchen dort, ich sag mal, Mission zu machen, ne, nicht direkt. Und irgendwann kommen die Leute und sagen mal, hier, was macht ihr hier und warum macht ihr das überhaupt, ja? Wir können doch viel besser leben und so. Und dann sagen, ja, wir machen das, weil wir Christen sind, weil Jesus das und das gesagt hat und so weiter. Aha, und dann kommt man ins Gespräch.
Ja.
Und dann am Ende steht vielleicht so etwas wie eine Taufe. Hm? Aber das muss nicht sein.
Und dann muss das Christentum erst noch inkulturiert werden. Das ist natürlich dann auch ein langer Prozess. Langer Prozess, ja, das ist Stichwort. Corona beschäftigt uns jetzt auch schon knapp 2 Jahre und ist natürlich für Länder mit einem nicht so gut ausgebauten Gesundheitswesen noch mehr eine Katastrophe, als das bei uns der Fall ist. Hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf die Arbeit der Kirche und auch auf die Lage der Menschenrechte?
Lage der Minderheiten würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, es hat natürlich Auswirkungen gehabt auf die Lage der Armen, nicht? Die sich bestimmte Gesundheitsleistungen eben nicht leisten können oder wo es überhaupt keine gibt. Nicht? Das gab ja dieses Beispiel, wo die ganzen Reichen den Sauerstoff aufgekauft haben und der dann knapp wurde im Land, nicht? Und den sich sozusagen gehortet haben. Nicht? Also ich glaube, die Kirche hat in dieser Situation, also wir haben auch sehr viele Projekte unterstützt, die Leute begleitet in dieser Corona-Situation, Bildungsarbeit gemacht, nicht? Oder Masken verteilt oder diese Dinge. Ich glaube, dass im sozialen Bereich ja die Kirche, die Gemeinden, die Ordensgemeinschaften an den Leuten sehr nah dran sind, ja, und dass sie auch eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, nicht? Also das ist auch in so einer Situation ist es ein großes Problem. Was erzählt, bekommt einer, ich sage jetzt mal, irgend so ein Gesundheitsagent aus der Stadt, erzählt was von Corona, die Leute verstehen das nicht oder glauben ihm nicht. Und ich glaube, wenn eine Ordensschwester, die schon seit 20 Jahren dort lebt, mit den Leuten, die immer wieder besucht und sie befähigt, ihnen das erklärt, ist es nochmal eine andere Geschichte und der glaubt man eher und folgt man eher, zum Beispiel bei den Hygienevorschriften, oder zum Beispiel, dass man eine Maske tragen muss oder dass Impfen nichts Schlimmes ist, ja, sondern die Leute schützt. Ich glaube, in diesem Sinn hat die Kirche eine große Glaubwürdigkeit bei den Menschen und kann ihnen in solchen Situationen auch dann helfen und zur Seite stehen. Ne?
Mhm. Bei den Menschen stehen, das ist immer die Aufgabe der Kirche. Und das tun die Jesuiten seit über 50 Jahren in Nagaland. Wie fällt denn in aller Kürze Ihr Fazit dieser 50 Jahre aus? Und welche Pläne haben Sie noch in Indien?
Der Orden weltweit ist ja geht ja in vielen Ländern zurück, hier in Europa, in Nordamerika, aber er wächst sehr stark in manchen Regionen der Erde, zum Beispiel in Indien. Also der meiste Nachwuchs, den wir haben als Jesuiten, aber auch andere Ordensgemeinschaften, kommt mal aus Indien. Das ist so eine gute Sache, finde ich. Und von daher auch die Arbeit, die wir dort machen, vor allem im Bildungsbereich, ist sehr wichtig. Ja, ist sehr wichtig, weil ich glaube, dass vor allem die Armen, die Dalit-Indigenen, kaum Zugang zur Bildung haben, nicht? Sondern wer Geld hat, kann halt auf eine Privatschule gehen und wer kein Geld hat, der geht halt auf irgendeine öffentliche Schule, die in der Regel sehr schlecht sind. Das ist so ein Fazit, was ich glaube, wo wir auch einen Einfluss haben, der jetzt über, sagen wir mal, über den Glauben oder über die Glaubensvermittlung hinausgeht, einfach in der Entwicklungsarbeit, in die Schule. Ja. Und die Pläne, die wir dort haben, dass wir einfach weiterhin die Christen dort unterstützen, die Ordensgemeinschaften, die Jesuiten insbesondere natürlich, die Diözesen. Und vor allem in Zukunft jetzt, also natürlich machen wir weiter Bildung, wir bauen Schulen und wir zahlen Lehrer und so weiter. Aber ich glaube, dass die Software wichtiger wird. Das, ich meine damit, dass wir zum Beispiel auch mehr unterstützen, die Menschen, die sich für die Jesuiten oder andere, die sich für die Menschenrechte einsetzen, für die Indigenen, für die Armen, für die Dalits, ja, weil die mehr und mehr unter Druck kommen werden, das glaube ich. Ne? Und da müssen wir einfach auch ein Stück weit dagegen halten können.
Ja, dann wünschen wir Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, Gottes Segen für die Zukunft und herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und alles Gute und ein gutes und gesegnetes neues Jahr.
Vergelt's Gott. Über Indien habe ich heute gesprochen mit Pater Klaus Vetröder, Leiter der Jesuitenmission in Deutschland und Österreich. Mehr über die Arbeit der Jesuiten weltweit erfahren Sie auf deren Netzseite www.jesuiten.org. Und nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, hat sich in Indien schon wieder etwas ereignet. Auf Druck der indischen Regierung hat der Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe, also der Orden der Heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, im Bundesstaat Uttar Pradesh ein Kinderheim schließen müssen. Man sieht an diesen Fällen also, wie wichtig es ist, genau hinzuschauen und den bedrängten christlichen Minderheiten weltweit eine Stimme zu geben. Und eine Stimme geben will Kirche in Not auch christlichen Mädchen und Frauen, die entführt und zwangsislamisiert wurden Unser Hilfswerk hat zu diesem Thema eine wissenschaftliche Studie erstellt, die am 19. Januar um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt wird. Und auch Sie können live mit dabei sein. Kirche in Not wird diese Veranstaltung per Livestream auf www.kircheinnot.de übertragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit beim Thema bedrängte Christen und bei Andreas Wolf bedanke ich mich einmal mehr für sein glückliches Händchen beim Griff in die Schatzkiste musikalischer Raritäten. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.